CL Plus, der Podcast mit Christian Lindner und seinen Gästen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts CL Plus. Heute habe ich einen Gast, der Historiker ist, Schriftsteller ist, und zwar sowohl fiktionale Literatur als auch Sachbuchautor und der Schatullenproduzent ist. Er hat vor einigen Jahren zusammen mit zwei anderen Autoren einen kommunikativen Leitfaden vorgelegt unter dem Titel Mit Rechten reden, Thema, das unverändert sehr aktuell, vielleicht aktueller denn je ist, und deshalb freue ich mich sehr auf den Austausch. Herzlich willkommen, Dr. Per Leo.
Vielen Dank, Helene.
Viele werden jetzt elektrisiert sein und wir müssen es ansprechen, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Was ist ein Schatullenproduzent?
Sie sprechen mich jetzt auf meinen Lieblingsverein an. Ein Schatullenproduzent, ja, das ist eine Formulierung, die ich ein bisschen mangels Alternativen gewählt habe. Ja. Das heißt, ich bin weder der Handwerker, der sie herstellt, noch der Händler, der sie nur verkauft, sondern ein bisschen analog zum Filmproduzenten. Derjenige, der die Idee hat, der die Entwürfe macht, der die Materialien einkauft und dann mit einer Partnermanufaktur in Marokko diese Schatullen herstellt. Also es würde sie ohne meine Initiative nicht geben. Ich bin irgend sowas zwischen dem Handwerker, zwischen dem eigentlichen Produzenten und dem Verkäufer.
Ich muss doch nachfragen, Sie sind promovierter Historiker. Wie kommt man auf die Idee, Schatullen Executive Producer zu werden?
Ja, also ich glaube, in diesem ganzen Podcast komme ich dem feuchten Traum eines Liberalen nicht mehr näher als am Anfang dieses Gesprächs. Das war wirklich eine Notwendigkeit, mir damals mein Studium, meine Doktorarbeit zu finanzieren. Also ich habe wirklich so einzelunternehmermäßig auf Weihnachtsmärkten gestanden und Schatullen verkauft. Und irgendwann dann, als es das blieb, ich habe es ein bisschen verändert. Ich habe das damals mit meinem Cousin zusammen gemacht. Das ist mittlerweile ein weltberühmter Designer von Möbeln und so. Und ich habe es kleiner gehalten und habe sozusagen eine eigene Produktion aufgezogen, die mir dann so ein ökonomisches Standbein für meine literarische Selbstständigkeit ermöglicht hat. Und das ist geblieben.
Faszinierend. Also ein Unternehmer.
Ja,
also, genau. Jetzt zum eigentlichen Thema. Wir haben jetzt ja die Demonstrationen gegen rechts. Viele sagen, so ist mein Gefühl auch, eine solche Mobilisierung hat es lange Zeit in Deutschland nicht gegeben. Sie haben vor einigen Jahren begonnen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wie schauen Sie auf diese Demonstration, diese Mobilisierung gegenwärtig?
Ja, wie eigentlich auf alles, was mit diesem Thema zu tun hat, mit gemischten Gefühlen. Also ich würde sagen, Ambivalenz ist so eigentlich das Schlagwort, oder Ambiguität, um es ein bisschen feiner zu sagen, dass man gar nicht groß genug machen kann. Also einerseits muss ich sagen, ist das erfreulich. Also es ist gut zu sehen, dass es wirklich eine stabile gesellschaftliche Mehrheit gibt, die sich da auch zeigt, die Sorge hat um den Fortbestand unserer Demokratie. Viel wichtiger noch ist, und im Positiven, dass da Solidarität gezeigt wird. Ich glaube, das kann man gar nicht überschätzen, dass es, anders als Sie und ich, Gruppen in dieser Gesellschaft gibt, die wirklich auf eine andere Weise bedroht wären, wenn die AfD an die Macht käme.
Also Remigration.
Remigration, genau. Stichwort Remigration. Das ist ja auch, nichts ist für Experten neu gewesen daran. Ja, aber dass das so öffentlich wurde, hat natürlich elektrisiert. Und ich glaube, das starke Bekenntnis zu einer nicht nur pluralen und diversen, sondern auch zu einer Migrationsgesellschaft mit all ihren Schwierigkeiten, das ist, glaube ich, ein starkes, ich sage es jetzt wirklich bewusst, Zeichen. Mir ist dieses Zeichensetzen als Rhetorik so ein bisschen unheimlich eigentlich. Aber in dem Fall, glaube ich, ist die symbolische Wirkung enorm stark. Und das höre ich auch so aus diesen Umfeldern, dass das wirklich, es gibt eine Angst. Und dass hier Solidarität gezeigt wird mit solchen Gruppen, das halte ich für extrem positiv. Ich habe aber von Zwiespältigkeit gesprochen. Auf der anderen Seite, und das ist etwas, was oft übersehen wird, hat die Auseinandersetzung mit der AfD oder mit der erstarkten politischen Rechten, wie man immer das nennen will, zwei Ebenen. Und die eine wird ständig thematisiert und gesehen, das ist die inhaltliche, die ideologische, wofür sind die, wogegen sind die, was würde passieren, wenn die regieren würden, was wären deren Programme. Übersehen wird hingegen oft, dass das auch eine performative Ebene hat. Das heißt, da wird etwas inszeniert, da wird eine bestimmte Art von Politik inszeniert und die trägt enorm zur Mobilisierung der AfD bei.
An Gegenmobilisierung quasi.
Genau, die AfD lebt von Mobilisierung und Gegenmobilisierung. Also das Politikmodell ist sozusagen der Wahlkampf auf Dauer gestellt. Also das, was in Ausnahmesituationen in jeder funktionierenden Demokratie stattfindet, wird dort auf Dauer gestellt. Und das Narrativ, die Geschichte, die das Ganze befeuert, ist wir gegen alle. Es ist nicht Alternative A gegen B, sondern es ist die Alternative für Deutschland. Das ist im Parteinamen alle anderen gegen uns. Und das ist die Rückseite dieser Demonstration, dass da im Grunde das Narrativ der AfD auf eine ja, nicht nur positive Weise bestätigt wird. Nämlich es gibt gar keine Unterschiede mehr im restlichen Spektrum, sondern die stehen geschlossen als demokratische Volksfront gegen uns. So, man kommt aus diesem Dilemma nicht ganz raus, aber man sollte es berücksichtigen, dass es Teil des Problems ist.
Also ich sehe auch zunächst die wirklich sehr positive Mobilisierung. Es muss auch jedem klar werden, finde ich, dass man selbst der Nächste sein kann. Es beginnt jetzt mit Remigration, aber auch die Frage der Inklusion behinderter Menschen wird systematisch in Frage gestellt. Irgendwann sind vielleicht auch dann Andersdenkende, ich bin Liberaler, kein Autoritärer, dann sind die betroffen, werden ausgegrenzt. Also insofern diese positive Mobilisierung sehe ich auch. Dennoch war ich, will das ganz offen sagen, etwas konsterniert, als ich einmal bei einer dieser Demonstrationen war. Das trug sich zu in Aachen. Es gab abends eine Karnevalsveranstaltung. Da ist Daniel Günther, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Ritter, wieder den tierischen Ernst geworden. Armin Laschet ist dort der sogenannte Ordenskanzler. Und ich bin mal Ritter gewesen 2014 und war an diesem Wochenende auch da. Und der Aachener Karnevalsverein meinte, es sei eine sehr gute Idee, was ich auch fand. Wir gehen jetzt zusammen, die ganzen Ritter, zu dieser Demo. Und da ist etwas passiert, was mich dann berührt hat. Denn es war eine Demo gegen rechts. Und als Herr Günther Laschet und ich als CDU- und FDP-Politiker vorgestellt worden sind, ja, Sie lachen schon, gab es einen nicht geringen Teil des Publikums, der begann dann gegen CDU und FDP zu skandieren. Und wir reden gleich noch weiter über Rechtsextremismus, Rechtspopulismus. Aber da wurde mir klar, also irgendwann ist vielleicht auch schon ein Liberaler für manche zu rechts und vielleicht sind die dann zu links.
Ja, aber das ist ja, es ist Teil. Also ich kann mich nur wiederholen, wenn man, sobald man anfängt, konkret über die Frage nachzudenken, wie geht man mit dieser Herausforderung um? Man kommt immer wieder in Dilemmata, in Sackgassen, in zwiespältige Situationen. Ich gebe Ihnen recht, ich würde auch sagen, das ist ein Problem. Kann man nochmal sich fragen, was folgt daraus? Es gibt aber ja das Problem auch auf der anderen Seite. Also ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Als es darum ging, ich glaube in Sonneberg war das, nagelte mich ja irgendein Landkreis im Osten, wo ein Landrat gewählt werden musste und wo wir ja dieses wirkliche Problem haben, auch das demokratische, parlamentarische Problem, dass sich Mehrheiten gegen den AfD-Kandidaten nur noch durch eine Koalition aller anderen, das ist sozusagen strukturell die gleiche Situation wie bei den Demonstrationen, dass sie da alle gegen die AfD haben. Und man kann sagen, wenn es wirklich um Mehrheitswahlen geht, also Bürgermeister, Landräte und so weiter, ist das ja auch wirklich geboten. Also ich würde sagen, das ist eine demokratische Raison, dass alle anderen zusammenstehen. Mhm. Nur der Unionskandidat hat gewonnen und das nachher als einen Sieg der Mitte verkauft. Mhm. Es ging aber nur, weil die Linke mitgemacht hat. Und natürlich fühlen die sich dann genau auf eine andere Weise. Also ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen. Ich will nur sagen, wie auch immer sie es machen, das ist ja Teil des Problems. Wenn die Parteien, die normalerweise im demokratischen Wettstreit gegeneinander antreten sollten, zusammen antreten, damit sind ja die Gegensätze von links und rechts, von Brocke, sind ja nicht aus der Welt. Und natürlich ist genau das Gift sozusagen für die Demokratie, dass einerseits diese Gegensätze neutralisiert werden müssen, um die AfD noch zu stellen. Aber sie sind ja nicht weg. Das heißt, sie werden permanent wiederum instrumentalisiert und das führt zu Spaltung. Und das ist ein oder zur Nivellierung. Also man hätte eigentlich sagen müssen, der Sonneberger Kandidat der Union, danke an die Linke. Wir sind nicht die Mitte, sondern die Linke hat mitgeholfen, die Rechte zu besiegen. Mhm. Genauso finde ich, hätten in dem Fall die linken Demonstranten nichts gegen sie und den Unionsteilnehmer sagen dürfen. Aber
ich verstehe das. Wir lernen auch gerade damit umzugehen. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiges methodisches Herangehen ist, das Sie aufgeworfen haben gerade. Denn gerade wenn wir jetzt auch an Regierungsbildungen denken, wo sozusagen alle Parteien in der Landschaft eine Regierung bilden müssen, damit nicht die AfD in Regierungsverantwortung kommt. Wenn wir dann mal das so rundenmäßig denken, die nächste Runde, jemand ist dann mit dieser Regierung, wo vielleicht CDU und Linkspartei zusammensitzen, unzufrieden. Ja, was wird sie oder er dann wählen, wenn es nur eine Option in der Opposition gäbe, konjunktiv?
Ja. Das ist slippery slope. Ja. Also die Situation, die ich habe das gerade im Vorfeld mit Ihrem Assistenten besprochen, das darf ich sagen, oder?
Ja, klar. Hallo, Herr Obermeier.
Herr Obermeier, genau. Haben wir darüber geredet, dass man im Moment eigentlich wirklich nicht in der Haut der Unionskollegen im Osten stecken möchte. Die stecken nicht nur in einem Dilemma, die stecken in einem Trilemma. Die haben nur schlechte Optionen und profitieren wird die AfD. Und das ist wirklich, ich bin da sehr, sehr vorsichtig als Historiker mit Vergleichen Weimar und den NS betreffend. Aber was das rein parlamentarische System angeht, haben wir in einigen Bundesländern im Osten, werden wir bald Weimarer Verhältnisse haben. Und zwar nicht im Sinne von alles bricht zusammen, sondern ein parlamentarisches System, das es nicht mehr schafft, Regierungen zu bilden mit stabilen Mehrheiten. Mhm. Und im Gegenteil, im Grunde politisch suizidal.
Ja, das ist dieser Rundeneffekt. Also ich erinnere mich an die Große Koalition im Freistaat Sachsen bei der letzten Landtagswahl. Da waren Menschen unzufrieden und die haben dann nicht Union, beklagenswerterweise, auch nicht FDP gewählt, sondern AfD, weil sie diese Große Koalition nicht wollten. Was war das Ergebnis der geschwächten CDU ohne FDP im Parlament? Die haben die Grünen dann noch mit in die Landesregierung geholt. Also CDU, SPD, Grüne. Ja. Jetzt ist jemand im Freistaat Sachsen unzufrieden mit der Regierung, kommt nicht auf die segensreiche Idee, die FDP zu wählen. Also ich könnte es fortsetzen. Nein, das ist ein echtes Problem.
Ja, wir haben irgendwann irgendwann haben wir Linke, BSW, CDU als einzige stabile Mehrheit. Und man muss sagen, wenn sie vor der Wahl stehen, von der AfD toleriert werden oder gar mit in die Regierung holen oder mit BSW und Linke, dann würde ich sagen, aus neutraler Perspektive, zweiteres ist das kleinere Übel, aber aus Unionsperspektive ist es nochmal, es ist politisch suizidal. Ja. Sie müssen eigentlich etwas machen, was ihnen selbst schadet. Ja. Das ist ein Riesenproblem. Ja.
Halten Sie kurz aus, dass ich sage, es gibt natürlich immer die Möglichkeit, die FDP zu wählen, wenn man mit einer Regierung unzufrieden ist. Das ist eine liberale Option,
die
man
wählen kann. Sie können auch bei mir Schatullen kaufen.
Genau, so, das musste gesagt werden. Ich komme gleich nochmal auf den Umgang mit diesen Narrativen, die von dort fernrechts kommen, aber lassen Sie uns vorher mal miteinander sprechen, was ist eigentlich rechts und was sind die Rechten, weil irgendwie ist da ja schon die Differenzierungsnotwendigkeit, oder? Ja,
auf jeden Fall. Also ich würde vor der ganz großen Frage, was ist rechts, die würde ich einfach mal nonchalant übergehen, weil das letztlich politische Kampfbegriffe sind, links, rechts, die brauchen einander irgendwie, die sind aber zu unscharf. Ich würde gerne die etwas präziseren Begriffe fassen und was schwört darum? Rechtspopulismus natürlich, Rechtsextremismus, neue Rechte. Rechtsradikalismus. Das sind so die vier Begriffe, die so herumgeistern und die oft sehr wenig oder sehr unpräzise, mit wenig Trennschärfe benutzt werden. Nun komme ich von der Wissenschaft eigentlich und würde sagen, Begriffe können eigentlich gar nicht scharf genug gefasst werden, wenn man eins vorweg schickt. Jeder Begriff macht etwas sichtbar und zugleich etwas unsichtbar. Das heißt, diese unterschiedlichen Begriffe akzentuieren verschiedene Aspekte. Wenn wir mal die beiden Begriffe rechtsextrem und rechtspopulistisch nebeneinander stellen, dann würde ich sagen, beide Begriffe haben Vor- und Nachteile. Also der Begriff des Extremismus ist einer, der darin stark ist, dass er Grenzen markiert. Also er sagt, rechts ist kein Problem. Rechtsextrem ist ein Problem. Da steckt die Extremismus-Theorie dahinter. Das Gleiche gilt natürlich auch auf der Linken. Das heißt aber, ich habe kein Problem mit Inhalten, die nicht meine sind, mit Rechten. Aber ab einem bestimmten Punkt, den muss man markieren, ist die rote Linie. Und ab dann bist du für mich kein Gesprächspartner mehr, kein Koalitionspartner, im Extremfall vielleicht sogar auch kein Demokrat. Macht inhaltliche Akzente. Der Begriff des Rechtspopulismus ist deswegen für mich besonders interessant, weil er nicht auf die Inhalte, sondern auf die Form, also auf die Art, Politik zu betreiben, auf die Mobilisierung, wo wir am Anfang drüber sprachen, über die Narrative, über den auf Dauer gestellten Wahlkampf. Also Populismus ist eine Methode, die, wie der Liberalismus, auch offen ist in alle Richtungen. Und da, das habe ich am Anfang ja auch gesagt, aus meiner Sicht diese performative Ebene, die Form, die narrative Ebene, oft zu wenig belichtet wird, habe ich mich stark auf Rechtspopulismus sozusagen in der Analyse fokussiert. Aber es ist gleichzeitig total wichtig, beide zusammen zu begreifen. Beide haben Nachteile darin, dass sie entweder wie Rechtsextremismus dazu tendieren zu dramatisieren. Also wer sagt, die AfD ist eine rechtsextreme Partei oder gar eine faschistische oder so, der hat sie immer schon sozusagen außerhalb des Akzeptablen gestellt. Wer umgekehrt sagt, die AfD ist eine rechtspopulistische Partei, läuft Gefahr, sie zu verharmlosen sozusagen. Also aber beides.
Was man daran sieht, dass Rechtspopulisten in Europa wie Frau Le Pen mit der AfD wenig zu tun haben wollen.
Ja, das ist eine interessante Frage, woran das liegt. Ich bin mir gar nicht mal sicher, ob das nur am Populismus liegt.
Ich glaube, dass Frau Le Pen natürlich auch taktisch arbeitet, um sich selber stärker an die Mitte zu rücken in der Wahrnehmung.
Das tut sie fraglos. Das ist natürlich sehr interessant, dass man sagen könnte, der interessanteste Gegenwind nach dieser Korrektivrecherche kam ja nicht von den deutschen Straßen, sondern von Marine Le Pen.
Ja.
Also darüber könnte man nochmal reden. Ja. Aber ich will sagen, eigentlich wäre es wichtig, beide Dimensionen, also den Extremismus und den Populismus sozusagen zusammenzudenken, weil die AfD vereint sie beides. Und zu sagen, sie ist nur populistisch, verharmlost sie tatsächlich, aber zu sagen, sie ist nur extremistisch, dramatisiert sie genauso einseitig. Und das Problem ist, beides nützt ihnen. Die Verharmlosung nützt, weil sie sagen, ja, wir sind nur eine bürgerliche, patriotische Partei. Umgekehrt, die Dramatisierung als Nazi-Partei nützt ihnen auch, weil sie umgekehrt sagen können, naja, guck dich doch mal um, es gibt ein paar...
Wir haben doch nur gesagt, wir sind für Marktwirtschaft, jetzt werden wir plötzlich Rechtsextreme genannt.
So, genau. Also das wäre tatsächlich wichtig, beides zusammenzubringen. Und ein drittes noch, damit es nicht zu akademisch wird, neue Rechte ist darin ein interessanter Begriff, dass er eine Selbstbeschreibungskategorie ist. Alles andere sind ja Fremdzuschreibungen und die sind strategisch sehr gut ausnutzbar. Aber man könnte sich mal fragen, was in der Selbstbeschreibung neue Rechte steckt. Und ich gebe nur ein Schlagwort dazu. Das ist eine Selbstbeschreibung, die im Grunde die Rechte wirklich taktisch und strategisch neu aufstellt nach 1945. Da hat die deutsche Rechte ja ein riesengroßes Problem. Man kann sagen, die ganze intellektuelle Kraft, die die neue Rechte in die Neuerfindung ihrer eigenen politischen Kreise gesteckt hat, liegt in der Herausforderung, in der angenommenen Herausforderung, sozusagen rechts und zugleich, zumindest rhetorisch, gegen die Nazis zu sein. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber es ist ganz wichtig für die Selbstbeschreibung dieser Bewegung, weil auch die oft übersehen wird.
Ich will einmal nochmal auf die Begriffe links und rechts und dann auf die Extrempunkte bzw. die Populismen zu sprechen kommen, weil ich finde, man kann es doch kurz ansprechen, sollte es ansprechen, weil ich nicht finde, dass Zuschreibung als rechts per se schon ein Makel sein muss. Übrigens umgekehrt bei links genauso wenig. Also der historische Begriff ist vielen bekannt, geht ja zurück auf Sitzordnungen in Parlamenten und dann saßen da die Königstreuen, die eher an der Herrschaft orientierten und dort progressivere Kräfte. Ich persönlich kann sehr viel anfangen mit der Definition von Roberto Bobbio, der einmal gesagt hat, naja, eigentlich ist es eine Frage von Egalitarismus links und Anti-Egalitarismus rechts, also Unterschiede, Individualismus, eher rechte Themen, eher Gleichheitsorientierung, Vereinheitlichung links. Und Extremismen werden es paradoxerweise genau dann auf beiden Seiten, wenn es dann um Kollektive geht. Also da ist dann plötzlich nur noch die Klasse und dort ist es dann plötzlich nur noch die Rasse oder die Volkszugehörigkeit. Und das bedeutet, dass man sehr gut Mitte rechts oder Mitte links sein kann, wie man heute immer sagt, also mit der Mitte-Mitte-Bezug, um noch im Spektrum zu sein. Und dann, wenn es nach ganz außen geht, dann kommen schnell die Ausgrenzungen dazu, wo auch Würde, Freiheit des Individuums, demokratische Ordnung sowohl links wie rechts in Frage gestellt werden können.
Also es gibt...
Deshalb bin ich so gegen Demo, gegen rechts bin ich, weil man kann legitimerweise auch rechts der Mitte sein.
Da bin ich tatsächlich, also ich kenne diese Bobbio-Unterscheidung natürlich auch. Es gibt andere Arten, das inhaltlich zu fassen. Das würde jetzt zu weit führen. Grundsätzlich stimme ich Ihnen total zu, dass ich sagen würde, beide Spektren, also man kann sie auch ganz anders, man kann sie A und B nennen, ist völlig wurscht. Aber die Möglichkeit politischer Polarisierung ist ja letztlich essentiell für das Funktionieren einer Demokratie. Also deswegen, es kann nicht sein, dass die eine Seite sozusagen per se, nur weil sie die sie ist, legitim ist und die andere immer unter Rechtfertigungszwang ist. Also deswegen würde ich sagen, eine Antwort tatsächlich auf die Herausforderung des Rechtspopulismus oder meinetwegen auch Extremismus wäre tatsächlich, die Polarität innerhalb des demokratischen Spektrums eigentlich zu revitalisieren. Ja? Also rechts und links als tatsächlich legitime Alternativen sozusagen wieder stärker zu machen, weil ich glaube, das ist tatsächlich das Feld,
unterscheidbar sein,
Alternativen, sozusagen wählbare Alternativen, legitime Alternativen zu haben. Das würde ich sagen, ist das Grundproblem, von dem die AfD am meisten im Moment profitiert, ist, dass tatsächlich es eine unglaublich starke affektive Energie überall, also sozusagen im politischen System gibt. Diese affektive Energie sich aber nicht übersetzt in politische Alternativen, also in Organisationen, in Strukturen, in Wählbarkeit. Und das Interessante ist auch, diese Affekte sind weitgehend entkoppelt von Interessen. Also wenn sie sich, das ist ja völlig richtig, wenn man einwendet, die AfD-Wähler wählen eigentlich gegen ihre eigenen ökonomischen Interessen. Das ist total interessant. Also die reüssieren ja mittlerweile in den Betrieben. Also unter Arbeitern und Arbeiterinnen sind die überrepräsentiert. Und zwar gerade da, wo es keine gewerkschaftliche Organisation mehr gibt. Und das ist wirklich interessant. Man kann den durchrechnen. Ihr wählt eine marktradikale Partei, die teilweise die FDP wirtschaftsliberal in die Ecke stellt.
Ja, wenn es um Freihandel geht zum Beispiel, dann weniger.
Nein, ich
weil da sind also, sie da, sehr da, protektionistisch.
Die sind natürlich auch widersprüchlich. Aber man kann, glaube ich, schon ohne Übertreibung sagen, es würde den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die die AfD wählen, ökonomisch schaden, wenn sie diese Partei wählen. Das ist doch irre.
Ja, paradoxerweise den Unternehmern und Arbeitgebern auch.
Auch, es würde
weil weil die AfD hat ja zugleich den Absatzmarkt Europäische Union verlassen.
Nein, und da sieht man auch, da steckt eben kein Programm dahinter. Nein, auch kein Programm, gegen das man sich programmatisch wenden kann, sondern es ist eigentlich nur sozusagen die permanente Mobilisierung von Affekten. Aber Politik funktioniert dann, wenn Affekte rückgebunden werden an Programme, an Interessen, an Organisationen, die dann sagen, okay, das sind unsere und da sind die anderen. Und deswegen idealisieren wir vielleicht auch im Rückblick ein bisschen, aber nicht ganz zu Unrecht, die Zustand, wo sich über die Unterscheidung links-rechts die wirtschaftliche Unterscheidung von Kapital und Arbeit sozusagen verbunden hat. Das heißt, sie hatten wirklich Affekte sozusagen verbunden mit Organisationen, sprich Parteien, Gewerkschaften und Interessen. Mhm. Also da ist ein Konglomerat, das als Paket wählbar ist und das fehlt wirklich.
Ich würde tatsächlich sagen, dass es die Unterscheidbarkeit zwischen den Parteien durchaus gibt.
Ich könnte
berichten aus meinem Regierungsalltag in einer Drei-Parteien-Koalition und könnte wirklich glaubhaft Belege vortragen.
War ja sogar in der Tagesschau.
Ist schon mal sichtbar geworden. Ja, ne? ja, tatsächlich. Wir haben es nicht geschafft, das komplett aus der Öffentlichkeit rauszuhalten.
Aber das ist doch genau das Problem, Herr Lindner. Das ist doch das Problem, dass ohne jetzt da Partei zu ergreifen. Aber wenn Sie sagen, wir haben innerhalb der Koalition, da werden die, das ist ja bei der Großen Koalition auch so gewesen, da werden die eigentlichen Streitigkeiten ausgefochten. Aber immer nur punktuell. Das Thema so, das Thema so, das Thema so. Das ist ja wie eine Wohngemeinschaft, wenn man so will. Aber es ist eben nicht, dass man das Gefühl hat, da stehen sich sozusagen zwei auch im guten Sinne Lager. Ja? Also sozusagen das Bürgerliche gegen das linke Lager, das idealisieren wir ja rückblickend. Diese Zeiten sind vorbei. Also da würde ich sagen, das ist eine Illusion, die sich Wagenknecht und Leute machen. Da kommen wir nicht mehr zurück. Die Frage ist, was werden die Lager der Zukunft sein, die auch nur im äußersten Fall miteinander koalieren? Und also in so gesehen ist das, was Sie gerade als Einwand gebracht haben, eigentlich eine Bestätigung, würde ich sagen, des Befundes. Es gibt eine enorme affektive Energie und es gibt WG-Streitigkeiten, aber es gibt keine politischen Lager.
Ja. Ich will das nochmal abklopfen. Ob es eine bestimmte Gelegenheitsstruktur jetzt gibt für so eine Kraft wie die AfD über die vergangenen Jahre, die vielleicht daher kommt auch, dass bestimmte Haltungen und Meinungen, weil Sie sagen, es gibt nicht mehr diese Lager, vielleicht auch gar nicht mehr öffentlich in Erscheinung treten. Also zu sagen, du musst dein Leben verändern wegen des Klimaschutzes, kein Auto, kein Einfamilienhaus, kein Kotelett. Und das weitgehend in der, ich sage mal, etablierten politischen Landschaft der Altparteien unwidersprochen bleibt. Sind solche Themen Gelegenheitsstrukturen für solche Formationen?
Ja.
Als Gegenlager?
Ja, aber das ist eigentlich das Kotelett, der Diesel, die Heizung. Das sind super Beispiele, glaube ich, um zu erklären, A, wie die AfD mobilisiert und auch B, woran es fehlt. Also ich würde ja sagen, das Problem ist, man hat es ja gesehen beim Heizungsgesetz, also man könnte jetzt sagen, schlecht kommuniziert, das ist sicherlich richtig, also auch aus grüner Sicht war es ein Desaster. Das Problem liegt aber tiefer, nämlich da, wo politische Entscheidungen, die man würde sagen, vernünftig sind, die notwendig sind, im Grunde entpolitisiert werden und nur noch auf eigentlich auf Sachzwänge zurückgeführt werden, also auf etwas, was nötig ist. Und dann gibt es die einen, die sehen das ein und die anderen, die sehen das nicht ein. Möglicherweise stehen da aber Interessen dahinter und nicht nur Halsstarrigkeit. Aber die es nicht einsehen, müssen entweder bevormundet werden oder belehrt oder verbessert. Und ich glaube, das ist eine Art der politischen Kommunikation, die ist absolut desaströs, weil sie zu Bevormundung führt. Und was mich wundert ist, das müssen ja nicht mal unbedingt die Grünen machen, aber es könnten andere linke Parteien könnten sagen, das Problem ist doch nicht, dass wir alle vor der Herausforderung des Klimawandels stehen, dass wir eine ökologische Transformation unseres Wirtschaftssystems brauchen. Darüber stimmen fast alle überein, sondern was mich wundert ist, dass nicht offensiver thematisiert wird, dass die ökologische Transformation natürlich sich eigentlich mit der sozialen Frage verbünden müsste. Also, dass es bestimmte Leute gibt, die einen ökologischen Fußabdruck haben, der ist katastrophal, die aber permanent andere, die einen viel günstigeren ökologischen Fußabdruck haben, bevormunden, weil sie einen Diesel fahren, weil sie ein Kotelett essen oder weil sie nicht so schnell ihre Heizung wechseln wollen. Und diese Mischung, glaube ich, die ist wirklich toxisch und mit der lässt sich wunderbar mobilisieren. Und das Problem ist aber in dem Fall, es gibt niemanden, und das ist jetzt an die Linke adressiert, der das thematisiert und sozusagen zu einem, worüber wir gerade sprachen, sozusagen zu einem politischen Programm bündelt, sagen ökologische Transformation ja, aber verbinden mit sozialer Gerechtigkeit. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt Ihre Aufgabe, das aber andere tun und tun es nicht. Nein.
Ich würde sagen, ökologische Verantwortung, weil das Wort Transformation scheue ich eigentlich, weil es so top-down auch ist. Ökologische Verantwortung durch marktwirtschaftliche Instrumente und technologischen Fortschritt. Sehr provokant für Linke. Aber es geht ja jetzt nicht hier um mich und mein Programm, sondern um den Umgang mit dieser demokratischen Herausforderung. Und ich habe früher gesagt, so 2017, als die AfD in den Bundestag kam und ich Fraktionsvorsitzender war, habe ich selber versucht, mich daran zu halten und anderen zu sagen, bei uns, regt euch nicht über die AfD auf, empört euch nicht über sie, werdet nicht laut, versucht, sie ganz nüchtern und sachlich wegzudrücken und vielleicht eher zu ignorieren. Weil ich dachte damals, es ist so eine Art Energieumwandler, die AfD. Du empörst dich über sie und die nutzen die Empörung einer etablierten Partei, um zu sagen, ha, wir sind der Stachel im Fleisch, wir haben es wieder geschafft. Ich bin heute unsicher geworden mit der Methodik. Vielleicht sagen Sie, wie ich es besser machen kann oder wie wir besser machen können. Ich bin unsicher geworden, weil ich heute glaube, vielleicht muss man doch auch Wählerinnen und Wähler wachrütteln und muss sagen, mal merkt ihr, was die da gerade sagen und worauf das hinausläuft und was bedeutet es denn, wenn Deutschland aus der Europäischen Union ausschiede, politisch isoliert, wirtschaftlich ruiniert. Also ja, wie sehen Sie es? Was ist die Methodik, die Sie empfehlen?
Ist keine Alternative. Ich würde sagen, beides. Grundsätzlich, ich habe 2017 ganz ähnliche Standpunkte wie Sie vertreten und ich würde immer noch sagen, ignorieren ist besser als falsch reagieren. Also diese Energieumwandlungsmetapher, die ist total treffend, würde ich sagen, dass man oft gar nicht berücksichtigt, dass man bestimmte Slogans oder so raus hat, Beschimpfung, Empörung und so weiter, Wind ins eigene Segel bläst, aber zugleich auch in das der AfD. Also dieser Müllhaufen der Geschichte mit ausgestrecktem Zeigefinger war wie Basket of Deplorables von Hillary Clinton damals. Das ist immer gut für die Gegenseite. Deswegen würde ich sagen, ignorieren ist nie eine schlechte Methode. Ich würde gerne auf noch was anderes zu sprechen kommen. Die Warnungen werden ohnehin ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob es die noch braucht. Also wer das jetzt nicht kapiert hat, der will es vielleicht auch nicht kapieren. Ich glaube, zum einen müssten die Warnungen präziser ausgesprochen werden. Also wir müssten raus, glaube ich, aus diesem Deutungsmuster, da wiederholt sich gerade der NS und die Spätphase der Weimarer Republik. Wir müssten die Gefahr präziser benennen und sagen, uns droht wahrscheinlich nicht das Vierte Reich, sondern schlimmstenfalls polnische oder ungarische Verhältnisse. Schlimm genug, will kein Mensch. Das ist die illiberale Demokratie, will kein Mensch. Aber das müsste man, glaube ich, erstens präziser sagen. Das würde so ein bisschen Luft vom Kessel nehmen und gleichzeitig sagen, das wollen wir trotzdem nicht. Zum anderen aber ist die Herausforderung, und ich weiß nicht, da würde ich eher sagen, da ist der Zug abgefahren. Das hätte man 2017, glaube ich, besser machen können. Die Frage, ob es nicht auch ein bisschen an den anderen Parteien liegt, ob sich die AfD radikalisiert oder nicht. Also das ist ja eine, wir haben es gesagt, wir haben eine populistische und wir haben eine extremistische, ist ganz klar. Es gibt die Höcke-Fraktion, es gibt aber auch Wirtschaftsliberale, die größtenteils wieder raus sind. Aber es ist eine Partei, die, weil sie das widersprüchlich in sich vereint, auch in unterschiedliche Richtungen gehen kann. Ich würde sagen, man sieht das bei Meloni oder bei Le Pen. Ich würde die nie wählen, aber es ist mittlerweile ein etablierter politischer Block, der sich so weit gemäßigt hat, dass er tatsächlich...
Ja, die haben sich gemäßigt und wurden groß bei der AfD, die wächst und wird radikaler.
So genau, das ist ja der interessante Punkt, dass es offensichtlich in diesem rechten Spektrum verschiedene Wege gibt, größer zu werden. Die Mäßigung oder die Radikalisierung. In Deutschland ist es eindeutig, ähnlich wie in den USA, der Radikalisierungsweg. Und man könnte sich aber fragen, woran liegt das eigentlich? Und ich glaube, ohne das jetzt monokausal erklären zu wollen, das liegt schon auch ein bisschen an der Reaktion aller anderen. Man hätte viel früher... Glaube ich, ich las das jetzt am Sonntag, großes Stichwort strategische Ambiguität, wurde Friedrich Merz mit zitiert, wo man sagen kann, also man kann dem anderen auch, man kann das Dilemma sozusagen, vor das die uns stellen, auch umdrehen und sagen, ich gebe es dir, ich gebe dir zwei Möglichkeiten. Hier ist das radikale Bröckchen und da ist das moderate Bröckchen. Und welches beißt du an? Zum Beispiel halte ich es rückblickend, heute geht es nicht mehr für einen Fehler, dass der AfD niemals ein Vizepräsident zugewiesen wurde. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, ohne jedes politische Risiko, die reinzuholen und in die Verantwortung zu nehmen. Und zwar unter Vorbehalt. Sagen, okay, ihr kriegt das, was alle anderen Parteien auch bekommen. Aber wenn wir sehen, dass ihr das missbraucht, dass ihr eure Agenten setzt, dass ihr den Bundestag zur Bühne für eure Sachen macht und so weiter, dann entziehen wir euch das wieder. Also das heißt, man hätte sie in die Verantwortung genommen, da wo man nichts riskiert. Jetzt ist man soweit, wenn die AfD jetzt in die Verantwortung kommt, ist die Gefahr richtig groß. Das geht nicht mehr. Aber das ist nur ein Beispiel, dass man permanent sagt, ich rede zum Beispiel mit Leuten aus dieser komischen Fraktion, auch öffentlich lasse ich mich durchaus sehen, die ich für nicht bescheuert halte, die irgendwie vielleicht in der falschen Partei sind, aber eigentlich menschlich wie programmatisch nicht völlig daneben. Und die anderen meide ich ganz gezielt. Oder ich sage, ja, ja, wir können schon, da wo es unvermeidlich ist, über irgendwelche Formen von Zusammenarbeit reden, wenn ihr euch von eurem Lunatic Fringe trennt. Ihr habt Extremisten. Ich sage nicht, dass ihr alle Faschisten seid. Ich sage aber, ihr habt Leute wie Höcke. Und die sind sehr stark und die werden immer stärker. Mein Problem sind Leute wie Höcke. Wenn die stärker werden, und die Partei bestimmen oder solange sie in der Partei bestimmen, kann ich mit dem Rest nicht reden. Ich sage aber sehr deutlich, ich halte euch nicht alle für Faschisten. Es sind lauter kleine Schritte, die man hätte gehen können, glaube ich, die zumindest Angebote in Richtung Mäßigung gemacht hätten. Ich weiß nicht, ob das aufgegangen wäre. Man hätte aber nichts riskiert. Das Gegenteil ist aber passiert. Man hat permanent...
Ja, bei dem Vizepräsidenten habe ich meine Meinung verändert. Ich war am Anfang durchaus offen für einen Vizepräsidenten der AfD. Irgendwann habe ich allerdings dann für mich eine Entscheidung getroffen, ich werde keinen von dieser Partei oder dieser Fraktion wählen. Der Hintergrund war, dass nach den Ereignissen in Thüringen, wo die AfD ja bewusst, um den Parlamentarismus insgesamt zu schädigen,
mit Kenrich und so weiter,
einen Kandidaten der FDP gewählt hat, obwohl sie einen eigenen hatten, sozusagen als Trick, um andere Fraktionen vorzuführen und damit den Parlamentarismus selbst vorzuführen. Ja. Da habe ich gesagt, okay, denen geht es nicht um eine Repräsentanz. Und das war der Anlass, wo ich gesagt habe, okay, ab jetzt muss man auch da die Strategie ändern. Was den Dialog mit den Gemäßigten angeht, bei den Mitgliedern, also ich unterscheide zwischen den Wählern und den Mitgliedern und den Funktionären.
Das ist
warum? Weil jemand, der dort Mitglied ist oder gar Funktionär, der nimmt ja wirklich die Nähe zu einem Höcke in Kauf, dass er in einer Partei ist, wo auch dieses rechtsextreme Gedankengut vertreten wird, wo man nicht sagen kann, ja, ich kam über die Euro-Krise hierhin und ich hatte Zweifel an der Währungsunion und dann irgendwann bin ich aufgewacht, jetzt ist der jetzt auch da, dieser Höcke, aber ich bin ja ein ganz lieber Wirtschaftstheoretiker. Also das würde ich keinem mehr abnehmen. Bei den Wählern ist es anders, weil ich da natürlich auf unzähligen Veranstaltungen Leute treffe, wo ich durch die Art der Fragestellung und so weiter und so fort weiß, ganz wenige offenbaren es dann auch, dass das AfD-Wähler sind. Und da muss man offen sagen, gibt es ja Gründe, Bürokratie, Vernachlässigung ländlicher Raum, steigende Energiekosten, als eine ideologisierte, nicht technologisch basierte Klimapolitik empfundene Mainstream-Haltung, zu hohe Steuern, Kontrollverlust bei Migration. Da gibt es ja Probleme, wo vielleicht Menschen sagen, die Lösung haben die etablierten Parteien nicht geschafft, ist die Regierung noch nicht vorangekommen. Und aus dem Grund, die sagen ja da ganz laut, sie wollen da etwas verändern. Und deshalb glaube ich, dass zumindest teilweise die Wahl der AfD ja ein Hilferuf bestimmter Wähler ist, ein Signal an uns in der Marktwirtschaft mit Namen Demokratie, ändert etwas an dem Problem. Und ich glaube, die Leute kann man zurückholen von der AfD zu anderen Parteien.
Vollkommene Zustimmung. Alles andere wäre ja auch fatal. Also dann wäre ja wirklich die Alternative, wäre dann nur noch das Verbot. Also wenn wir nicht mehr davon ausgehen, oder Sie als Partei, andere Parteien, dass man Wähler zurückgewinnen könnte, dann wären wir in einer unrettbaren Lage. Also das ist, glaube ich, klug, politisch klug, und zwar in allen Richtungen zu sagen, dass man größenordnungsmäßig die Hälfte der Wähler zurückholen kann.
Und das ist aber, schon viel.
Wäre viel, aber es ist ein Potenzial. Man sieht ja, wie volatil das in Umfragen, aber auch in Wahlen ist. Die haben relativ stabilen Sockel. Das muss man auch sagen. Das Interessante ist, seit 2013 immer um ein paar Prozent gestiegen. Also so. Aber diesen Sockel gibt's. Und trotzdem schwebt da immer so eine Wolke aus extrem volatilen Sympathisanten drüber. Und natürlich kann man die zurückgewinnen. Und das ist interessanterweise, das ist ja eine Sammelbewegung, die AfD. Interessanterweise kann man sie aus allen Lagern zurückgewinnen. Also das gilt eben rechts wie links. Nochmal, Gewerkschaften ist ein riesen Ding. Und die klugen Gewerkschafter, klugen Arbeitssoziologen und so weiter, die sagen das ja auch. Das ist wirklich ein Riesenproblem für die Demokratie.
Wie sehen Sie in dem Zusammenhang die öffentlichen Diskurse, die sozialen Medien oder auch jetzt Ideen eines CDU-Politikers in eine direkte Konfrontation in den Medien, in so eine Duellsituation mit einem AfD-Politiker zu gehen? Ich habe bei den Diskussionen, die es mit AfD-Politikern gibt und gegeben hat, eigentlich immer so einen Punkt, der ja so eine Art Waffenungleichheit für mich darstellt. Nämlich die in der AfD oder teilweise auch andere Gruppierungen im Ausland arbeiten ja sehr oft mit, ich sage mal, überspitzten Darstellungen bis an die Grenze der Lüge oder über die Grenze hinaus wird die Unwahrheit gesagt. Und während man als seriöser Regierungspolitiker noch dabei ist zu sagen, nein, nein, das ist aber ganz anders, die Rechtslage, das ist ja das Verfassungsgericht, die Zahlen sind ganz andere, Man ist noch dabei, die Behauptung klarzustellen. Es sind schon 4 weitere dieser Art geäußert. Und man ist nur hinterher, defensiv dabei hinterherzuarbeiten und zu sagen, nein, nein, liebe Bürgerinnen und Bürger, das ist vollkommen anders.
Ja, nein, also es ist ein gutes Bild, glaube ich. Die Waffenungleichheit besteht. Und deswegen würde ich die Möglichkeit, also mit Rechten reden, jetzt im wörtlichen Sinne auf dem Podium oder im Fernsehen oder so, mit AfD-Politikern zu diskutieren oder auch soziale Medien stärker sozusagen zur Mobilisierung nutzen, würde ich relativ gering veranschlagen. Mhm. Ich würde auch da nur kein kategorisches Verbot aussprechen. Mhm. Also ich selber habe in ganz, ganz wenigen Situationen mit AfD-Leuten mich öffentlich gezeigt. Ja. Und das war tendenziell, also die Faustregel war für mich immer, öffne denen nicht die Türen. Du musst denen wirklich keine Bühne bieten, wo sie keine haben. Umgekehrt gibt es aber Kontexte, in denen haben sie die Bühne bereits und da treiben sie den Rest der Öffentlichkeit vor sich her und da hat man selber eigentlich relativ wenig zu verlieren. Das heißt, bestenfalls können sie da auf der Bühne etwas repräsentieren, Mut machen, der faktischen Mehrheit der 70% der Zivilgesellschaft, wie immer sie das nennen wollen, zu zeigen, hier, das ist eine Minderheit, die kochen auch nur mit Wasser und man kann performativ einfach durch die Art und Weise, wie sie mit denen reden, ohne zu dämonisieren, ohne aber auch zu verharmlosen, etwas entgegenhalten und damit ermutigen. Das habe ich an 2, 3 Stellen im Osten zum Beispiel getan. Ich habe mit Stefan Brandner zum Beispiel diskutiert, aber das war in einem Rahmen, der war sehr gut kuratiert von einem lokalen Pastor, der alles durchschaut hat eigentlich, der gesehen hat, wir müssen die Duellsituation vermeiden. Also AfD versus irgendein anderen Politiker läuft immer für die AfD, weil die AfD inszeniert Politik wie ein Duell. Also müssen wir gucken, dass wir...
Ja klar, und die Opferhaltung.
Genau.
Also, ich finde immer so bedauerlich, wenn man Fernsehinterviews sieht und der AfD-Politiker wird so hart und unfair herangenommen, weil die Journalistin oder Journalist will sich zeigen. Dann denke ich, nein, die Leute achten jetzt nur noch auf den Journalisten, überscharf ist.
So ist es, gerade weil die affektive Mobilisierung der AfD so stark ist. Es ganz viel gewonnen, wenn man denen mit nüchterner Härte entgegentritt. Das wird oft nicht gesehen, dass das bei Populismus ein Riesenproblem ist, dass sich die Leute, egal was der andere sagt, identifizieren in dem Moment, wo sie Ungerechtigkeit wittern. Also das ist eine ganz wichtige Grundregel. Sei freundlich im Ton, hart in der Sache. So, markier rote Linien, aber schrei nicht rum. Und dieser Pastor hat kapiert, kein Duell. Und der hat deswegen noch 2 weitere Figuren reingebracht. Erstens hat er gesagt, wir machen eine thematische Eingrenzung. Wir reden über genau ein Thema, damit wir nicht immer beim dritten Satz schon wieder bei Migration landen. Und zu diesem Thema haben wir einen Experten, der ist sozusagen der Faktenchecker, der kann sich aber auch einschalten. Und wir haben einen Moderator. Und dieser Moderator kuratiert das Gespräch sozusagen so, dass im Grunde möglichst viel Dampf vom Kessel runtergenommen wird. Und in dieser Orchestrierung hat ein wirklich halbwegs vernünftiges Gespräch stattgefunden, wo man sehen konnte, der Saal war voll, 150 Leute, das war 50-50 für AfD gegen AfD. Ich war als Experte damals für Erinnerungskultur, Historiker eingeladen und ich konnte richtig sehen, das habe ich nie wieder so erlebt bei einem öffentlichen Auftritt, was meine Worte bewirken können. Und zwar, indem ich einfach nur ruhig Kontra gegeben habe, konnte man richtig sehen, wie sich bestimmte Leute im Publikum aufrichten. Du merkst, du sprichst für die, du repräsentierst die Zivilgesellschaft, die Mehrheit, die aber sich in der Ecke verkrochen hat, weil sie Angst hat vor dieser unglaublich aggressiven Art der Mobilisierung. Das war für mich total interessant. Und da würde ich sagen, da gab es nichts zu verlieren, da gab es ganz viel zu gewinnen. Und 2 Wochen später sagt Brandner in einem Bürgertalk, wurde angesprochen, wie fanden Sie denn eigentlich die Diskussion damals? Und dann sagte der, naja, ich weiß nicht, dieser Leo ist wie ein Pudding, den man nicht an die Wand nageln kann. Dann sagte ich, bingo, du hast gewonnen. Weil die wollen den Gegenwind, die wollen das Schäumen, die wollen die Empörung, um sich dann als Opfer zu inszenieren. Oder aber sie wollen die Schwäche des anderen und zeigen, ich bin stärker. Das haben wir mit rechten Reden, das Arschloch- oder Opferspiel genannt. Ich weiß nicht, ob Worte hier wie diese fallen dürfen.
Dürfen hier fallen.
So, also ist ja beides.
Wir haben Frau Strack-Zimmermann in unseren Reihen, die... Ja. Okay, die hat das salonfähig gemacht
bei uns. Sie sind harte Bandagen gewohnt, okay. Nein, aber ist ja genau der Punkt. Einerseits super aggressiv und wenn dann Gegenwind kommt, dann in die Opferrolle gehen. Ja. Und das merkte man, genau damit kann er nichts anfangen. Mit einem Gegenüber, das freundlich im Ton, aber hart in der Sache ist. Das will der eigentlich nicht haben. Und das war eine interessante Erfahrung, wo ich hingegen niemals irgendwo im Westen oder mit irgendeiner AfD-Fraktion, die 10% hat oder so, denen die Bühne bieten würde. Das wäre strategisch dumm. Aber grundsätzlich, glaube ich, mittlerweile ist die Sage so verfahren, dass man sagen könnte, meiden, nicht tun. Interessante Frage natürlich jetzt, Vogt versus Höcke. Haben Sie da eine Meinung zu?
Ja, also ich habe die Beobachtung ja eben geschildert. Du bist selber dabei, die Fakten klarzustellen und dann kommen immer neue Behauptungen, Lügen, Lügen, Lügen. Und deshalb habe ich früher zu Zeiten der Lucke AfD echt noch Auseinandersetzungen gehabt, aber heute würde ich eine solche Duellsituation meiden. Ich würde es höchstens in einem so kuratierten Umfeld, wo es um wirklich spezielle Fachthemen geht, also beispielsweise so öffentliche Finanzen und dann könnte man es tun, aber so einen allgemeinen Diskurs, ich bin unsicher. Also ich werde mal sehen, wie das abläuft. Andererseits darf man auch nicht feige sein. Ich traue mir zu, argumentativ meine Punkte da überzeugend zu machen. Aber eine Mischung aus Bühne bieten und man will klarstellen, das ist, glaube ich, die Problematik, das Dilemma.
Ich bin da auch unsicher, aber ich habe gerade mit Herrn Obermeier vorher genau darüber auch nochmal geredet. Und ich habe gemerkt, das ist gar nicht so leicht. Man könnte ja auch argumentieren, so gedankenspielmäßig, Höcke hat ganz schön viel zu verlieren, Vogt eigentlich nicht. Also ich würde sagen, der hat sein Potenzial weitgehend jetzt schon ausgeschöpft. Und wenn Vogt das gut macht, hat er umgekehrt ziemlich viel zu gewinnen. Also die Frage ist, ist das ein großes Risiko? Und das Risiko für ihn ist wahrscheinlich vor allem die Bundespartei, dass die in Haftung genommen wird für einen, der hier vermeintlicherweise der AfD die Türen öffnet.
Aber wenn man immerhin eins ist, diese Opfermentalität ist weg. Man spricht nicht mit uns und auch die Menschen sagen, ja, da wird die AfD, die sind ja so stark, die werden ausgeblendet. Also das kann man durchbrechen.
Ja, aber dann sind wieder in einem anderen Dilemma. Weil dann haben sie natürlich, in dem Moment, wo sie nicht zum Opfer gemacht werden, können sie sagen, schaut, wir sind ganz normal, wir sind im Fernsehen.
Ja, aber das ist der schmale Grat.
Ja, genau.
Also ich glaube, diese Opfernarrative, die muss man durchbrechen. Und wo Sie eben gesprochen haben, fällt mir ein, es gab mal eine Veranstaltung, einen Townhall, das ich mit meinem Ministerium mache und dann reise ich durchs Land und spreche mit Bürgerinnen und Bürgern. Ich erinnere mich in Sachsen-Anhalt an eine Veranstaltung. Da meldete sich dann ein Besucher, ein Bürger. Und die beste Szene war, als der sich meldete und sagte etwas pro Russland, gegen Ukraine und Unterstützung. Und es machte sich Empörung im Publikum breit. Und intuitiv habe ich gedacht, Moment, hier dürfen alle reden, habe ich ja gesagt, jetzt lassen Sie ihn bitte ausreden und dann kann man danach was dazu sagen. Und da hat sich der Mann danach bedankt. Und jetzt, wo Sie das nochmal von Ihrem kuratierten Dialog gesagt haben, kommt mir das in Erinnerung, muss man sich methodisch merken.
Ja, ja.
Den Raum offen halten, damit dieses Opfernarrativ sich nicht bildet. Aber es darf keine Relativierung geben.
Absolut.
Ich glaube, in den Niederlanden war ein Problem der jetzigen Regierungsbildung, dass die VVD, also eine liberal-konservative, wenn man das so nennen will, mag das Wort nicht so gerne, eine liberal-konservative, regierungstragende Partei, im Wahlkampf dann sagt, oder vor dem Wahlkampf sagt, die sprengen die Regierung in die Luft wegen des Themas Migration, will das. Und dann im Wahlkampf sagen sie auch noch, ja, wir könnten vielleicht mit Herrn Wilders zusammenarbeiten. Ja gut, da war die Tür natürlich sperrangelweit geöffnet.
Alles falsch gemacht.
Alles falsch gemacht. Da war alles falsch.
Ja, klar. Ja. Das habe ich auch gedacht.
Ja. Ja.
Darüber muss man auch gar nicht mehr reden. Das ist wirklich, also wenn man etwas lernen will, wie es nicht geht, guckt man in den letzten Wahlkampf
und
die Regierungsbildung, die gescheiterte in die Niederlande. Ja. Völlig klar.
Herr Leo, es war enorm spannend. Ich glaube, dass wir einen ganz wesentlichen Punkt festhalten können. In Ihren Worten, freundlich im Ton, aber mit nüchterner Härte.
Eine von mehreren Maximen, die es zu beherzigen gilt.
Vielen Dank für das spannende Gespräch.
Danke Ihnen.
CL Plus, der Podcast mit Christian Lindner und seinen Gästen.